Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Licht und Schatten der Entwicklung in Afrika, das prägt heute die Beiträge in unserem Auslandsmagazin. Wir berichten über den schwierigen Kampf gegen den Terror in der Sahelzone, aber auch vom Boom erneuerbarer Energien im Norden des Kontinents. Außerdem in dieser Sendung die Folgen des Ausnahmezustands in El Salvador und die langen Schatten der Präsidentenwahl in Brasilien im Oktober. Rückkehr staatlich geführter Kriege in Europa hat die Bedrohung durch den Terrorismus etwas in den Hintergrund rücken lassen. Dabei sind Al-Qaida, IS oder Boko Haram noch lange nicht besiegt. In der Sahelregion kämpfen sie erfolgreich um Macht und Einfluss. Mehr als die Hälfte der Terroropfer weltweit entfiel im vergangenen Jahr auf diese politisch besonders instabile Region. Auch deswegen wohl fand in dieser Woche zum ersten Mal die Anti-IS-Koalition, das ist ein internationales Bündnis gegen den sogenannten Islamischen Staat, in Afrika, in Marrakesch, statt. Die Szenarien für die Region klingen düster. Es wächst im Sahel eine Generation heran, die die Perspektivlosigkeit in die Hände der Terroristen treibt. Und der Westen findet bislang kein Mittel, um diese Entwicklung zu stoppen. Westafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki mit den Hintergründen.
Um mehr als 1000% stieg die Zahl der Todesopfer in der sogenannten Sahelregion zwischen 2007 und 2021. Diesen extremen Anstieg betont der marokkanische Außenminister Nasser Bourita Mitte der Woche auf der Konferenz der Internationalen Allianz gegen den sogenannten Islamischen Staat in Marrakesch.
ISIS holds the infamous record.
Der IS hielt 2021 den berüchtigten Rekord, die tödlichste Terrorgruppe der Welt zu sein. Afrika ist mittlerweile das Hauptziel geworden. Im Jahr 2021 entfielen 48% der weltweiten Todesfälle durch Terrorismus auf Afrika südlich der Sahara. Die Sahelzone ist die Heimat der am schnellsten wachsenden und tödlichsten Terrorgruppen der Welt.
To the world's fastest growing and most deadly terrorist groups.
Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Tschad, Kamerun. Die Liste ist lang. Viele Staaten Westafrika, insbesondere in der sogenannten Sahelregion, sind zunehmend vom Terror bedroht. Auch deswegen wohl fand das erste Mal die Konferenz der Antiterrorallianz auf dem afrikanischen Kontinent statt. Mehr als 50 Außenminister, Delegierte aus 85 Staaten, Vertreter unter anderem der Europäischen Union, der NATO sowie der Arabischen Liga und der Gemeinschaft der Sahel-Sahara-Staaten versuchen seit der Gründung der Allianz 2014 eine Front gegen den Terror zu bilden. Vor allem in Afrika nehme der Terror katastrophale Ausmaße für die Staaten an, so Marokkos Außenminister Nasser Bourita.
During the last decade, the economic impact of
während des letzten Jahrzehnts kosteten die wirtschaftlichen Auswirkungen des Terrorismus den Kontinent einen Gesamtschaden von 171 Milliarden US-Dollar. Ein Betrag, der für die Bemühungen um wirtschaftliche und soziale Entwicklung in der Region verloren ging. Zahlreiche wütende Terrormilizen haben sich in den vergangenen Jahren dem IS angeschlossen. Die Konsequenz: Millionen von Binnenvertriebenen, Anschläge auf Zivilisten und Sicherheitskräfte, die zu regelmäßigen Schlagzeilen mit hohen Opferzahlen führen. Das sorgt schon längst dafür, dass Millionen von Kindern nicht mehr zur Schule gehen können, dass Landwirte vertrieben worden sind und ihre Felder nicht mehr bestellen können. Die Terrormilizen nutzen ethnische Konflikte für sich und befeuerten separatistische Bewegungen, so heißt es auf der Konferenz in Marrakesch. Afrikanische Staaten wünschen sich mehr Militärunterstützung, so wie Senegals Präsident Macky Sall. Die bislang sicheren Küstenstaaten fürchten, dass sich der Terror wie ein Flächenbrand bis zu ihnen ausbreitet. In vielen Grenzgebieten passiert das schon.
La paix, la sécurité Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Sahelzone sind integraler Bestandteil von Frieden, Sicherheit und Stabilität auf der ganzen Welt. In der Sahelzone gegen den Terrorismus zu kämpfen, ist deshalb eine Aufgabe für alle, die Sicherheit wollen.
Die Sahelzone ist ein riesiges Gebiet, praktisch vor Europas Haustür. Wegen der geografischen Nähe und den bereits Millionen Geflüchteten haben europäische Staaten ein Eigeninteresse, dort gegen den Terror zu helfen. Doch internationale Militärmissionen gibt es in den von Terror bedrohten Staaten auch schon seit fast einem Jahrzehnt. Etwa in Mali, wo auch die Bundeswehr im Einsatz ist. Während vor allem die Franzosen an der Front im Norden Malis Terroristen jagen und töten, bilden deutsche Militärs malische Truppen aus, beteiligen sich an der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA. Sie gilt als gefährlichste Blauhelm-Mission weltweit. Mali ist ein Schlüsselstaat im Kampf gegen den Terror in der Region. Trotzdem bröckelt der Antiterrorkampf dort. Wegen einer an die Macht geputschten Militärjunta, die demokratische Wahlen weiter und weiter verschiebt und die sich eine berüchtigte russische Söldnertruppe ins Land geholt haben soll, ziehen die Franzosen ab. Und auch Deutschland will zumindest seine Ausbildungsmission beenden. Richard Moncrief ist der Sahel-Experte der International Crisis Group, die auch Regierungen berät. Er sagt, die Missionen vor Ort seien wichtig.
I think they should stay.
Ich finde, sie sollten bleiben, zum Teil, weil die UN sie braucht und die UN ist sehr wichtig in Mali, aus vielen Gründen, insbesondere für Wahlen, die dann, wie ich hoffe, zu einer zivilen Regierung führen. Die Rolle der Deutschen wird von den Vereinten Nationen sehr geschätzt, aber auch von der Bevölkerung und von malischen Offizieren. Die Position der Crisis Group ist, dass Deutschland sich von der UN nicht zurückziehen sollte. Trotz der schwierigen Lage. Eine Wahrheit ist aber auch, viele Menschen in der Zivilgesellschaft vieler afrikanischer Staaten stehen den Militärmissionen kritisch gegenüber. Auch, weil sie bislang kein Ende des Terrors gebracht haben. Ulf Lessing von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung sagt, der Terror sei nur ein Symptom bestehender Probleme. Die Terrorgruppen füllten die Lücken, in denen die Staaten versagten. Wie bei Arbeit, Bildung, Gesundheit, Justiz und natürlich Sicherheit.
Sie rekrutieren immer wieder aus dem Heer der arbeitslosen jungen Menschen, die keine Perspektive haben, die nicht mehr zur Schule gehen. In Burkina Faso, da gibt es fast 2 Millionen Binnenflüchtlinge. Und in Mali, im Nachbarstaat, sind Schulen in großen Teilen des Landes geschlossen. Also es wächst eine Generation von Menschen auf ohne jegliche Hoffnung, die leichte Beute für Islamischen Staat und andere terroristischen Gruppen wird. Die wenigsten machen das auch aus religiösen Gründen. Es sind einfach nur die mangelnden Perspektiven, die junge Menschen dazu treibt, sich dschihadistischen Gruppierungen anzuschließen, um dann ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen.
Und daran haben weder die betroffenen afrikanischen Staaten noch die internationalen Militärmissionen nachhaltig etwas geändert. Der Antiterrorkampf in der Region war in der Vergangenheit vor allem ein Alleingang der Franzosen. Wenn es darum ging, politisch und wirtschaftlich etwas gegen die Wurzeln des Terrors und der Rebellionen zu tun, fand Europa keine klare Linie. Korruption, Misswirtschaft, gebrochene Zusagen. Die EU ließ vielen Regierungen viel zu viel durchgehen. Eine gemeinsame Strategie fehlt bis heute.
Trotz jahrelangem europäischen Engagement, der Kampf gegen den Terror in Subsahara-Afrika hat bislang keine Stabilität gebracht, Dunja Sadaki berichtete. Reich geworden sind die Führungseliten in Nordafrika und den Golfstaaten durch den Export fossiler Energieträger, Erdöl und Erdgas also. Doch die Zukunft gehört auch aus ihrer Perspektive den Erneuerbaren. Dabei ist der erste Anlauf, hier groß ins Geschäft zu kommen, gescheitert. Desertec hieß vor fast 20 Jahren die Vision von riesigen Solarkraftwerken in der Sahara, die Europa mit sauberer Energie versorgen sollten. Mittlerweile gibt es aber einen neuen Anlauf. Desert Energy heißt er und die ersten Solarkraftwerke liefern bereits Strom. allerdings nicht nach Europa. Und das wird womöglich auch noch mehrere Jahrzehnte so bleiben. Die Hintergründe dazu von Thomas Bormann.
Bin Ban im Süden Ägyptens. Hier in der Wüste scheint fast immer die Sonne. Der richtige Standort für ein wirklich großes Solarkraftwerk. Unser Solarkraftwerk steht weltweit an vierter Stelle, was die installierte Leistung angeht, sagte Ägyptens Energieminister Mohamed Cheker, als vor einem Jahr auch der letzte Bauabschnitt von Bin Ban ans Netz ging. 1460 Megawatt liefert die Anlage, so viel wie ein Atomkraftwerk. Millionen Solarpaneele stehen auf dem Wüstensand auf einer Fläche von 6x6 Kilometern. Das entspricht der Fläche einer Großstadt. Die gewonnene Energie wird nicht nach Europa exportiert, nein, Ägypten braucht den Strom selbst. Ähnliche Solarkraftwerke stehen in Marokko, in Dubai, in Saudi-Arabien.
Man könnte fast sagen, da explodieren die Projekte.
Da explodieren die Projekte, sagt Paul van Zoon, Chef der Firma Desert Energy mit Sitz in Dubai.
Erneuerbare Energien ist ganz eindeutig die Zukunft für diese Region.
Der holländische Energiemanager Paul van Zoon war auch Mitbegründer der Firma Desertec. Er sieht das Desertec-Projekt nicht als gescheitert an. Desertec hatte aber damals, im Jahr 2008, so eine Art Geburtsfehler.
Vor 14 Jahren etwa war man zu viel fokussiert auf Strom für uns sozusagen in Europa oder in Deutschland.
In Ländern wie Marokko oder Ägypten kam die ursprüngliche Desertec-Idee nicht gut an, nämlich quasi vor der eigenen Haustür riesige Solarkraftwerke zu bauen, sie aber nicht selbst nutzen zu können. Denn der gewonnene Strom sollte ja nach Europa geschickt werden, während im eigenen Land, in Marokko oder Ägypten, wegen der schlechten Netze dauernd der Strom ausfällt. Desertec wirkte für manche Kritiker wie ein Projekt aus der Kolonialzeit. So hat Desertec nicht nur den Namen geändert in Desert Energy, sondern auch die Strategie.
Man kann nicht aus einem Gebiet exportieren, das noch nicht dafür fertig ist. Man muss erst sorgen, dass die lokale Stromversorgung funktioniert, dass auch der Energiemix hauptsächlich emissionsfrei ist.
Die Firma Desert Energy will genau diese Entwicklung fördern. Sie tritt dabei nicht selbst als Investor auf. Es geht nicht um ein Riesenprojekt, sondern es geht um viele verschiedene Projekte, erneuerbare Energie im Sonnengürtel von Marokko bis zu den Golfstaaten zu nutzen. Desert Energy sieht sich als Möglichmacher. Paul van Zoon.
Wir schieben da Projekte an oder wir bewegen auch Regierungen dazu, dass die ganze Energiewende beschleunigen.
Die Firma Desert Energy mit ihrem Sitz in Dubai ist nur eine von vielen Unternehmen dieser Branche in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Nicht nur in Europa, sondern auch in arabischen Ländern wird an der Technologie zur Nutzung erneuerbarer Energien geforscht. Zur jährlich stattfindenden Konferenz für Nachhaltigkeit in Abu Dhabi reisen immer mehr Minister und sogar Regierungschefs an, was der Energieminister der Emirate, Sahel Al-Mazrouei, so interpretiert.
Das zeigt, dass Abu Dhabi zur Hauptstadt aller Arten der Energiegewinnung wird und nicht nur Hauptstadt der Ölindustrie ist. Wir sind inzwischen der weltweit gefragteste Ort, wenn es um Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien geht.
Längst sind die Emirate wie Dubai oder Abu Dhabi im Wettstreit mit Saudi-Arabien, wer die Nummer eins ist bei erneuerbaren Energien in der arabischen Welt. Öl ist endlich, die Sonne nicht. Und Sonnenenergie lässt sich in der Wüste besonders günstig gewinnen, zu extrem niedrigen Preisen. Der saudische Energieminister Prinz Abdelaziz bin Salman spricht sogar von einem Weltrekord bei einem der 7 Solarkraftwerke, die im Königreich Saudi-Arabien derzeit gebaut werden.
Es kostet in diesem Solarkraftwerk lediglich 1,04 US-Cent, eine Kilowattstunde Strom zu produzieren. Meine Kollegen hier im Energiesektor und ich, wir sagen der Welt, wir sind der günstigste, der fähigste und der effizienteste Energiestandort weltweit.
Ja, das klingt selbstbewusst. Strom erzeugen für Kosten von rund 1 Cent pro Kilowattstunde, das ist günstig. Da bleibt Spielraum zum Geldverdienen, ähnlich wie heute beim Erdöl. Paul Fanzon von Desert Energy.
Saudi-Arabien hat das sehr wohl verstanden, dass diese Transition, diese Wende, dieser Übergang auf emissionsfreie Energieträger, dass das die Zukunft für Saudi-Arabien ist.
Energiewende auf Arabisch, mit dem Ziel, auch nach dem Ölzeitalter noch Energie zu exportieren. Vielleicht in 20 oder 30 Jahren oder, wie Paul Fanzon sagt,
ich tippe darauf, dass das viel schneller geht, als wir heute träumen können.
Die Vision von Desertec würde sich dann doch noch erfüllen. Und wir in Deutschland könnten unseren Energiehunger mit Strom aus der Wüste stillen.
Im Sonnengürtel von Nordafrika bis zur arabischen Halbinsel entstehen nun zahlreiche Solarkraftwerke. Energieexporte nach Europa sind aber erst einmal nicht in Sicht, wie Thomas Bormann berichtete. Ein Pakt des Staates mit kriminellen Banden soll in El Salvador die über Jahre grassierende Gewalt eingedämmt haben. Doch vor einigen Wochen kam es wohl zum Bruch zwischen Staat und Kriminellen. Auf die neue Gewaltwelle reagierte Präsident Nayib Bukele mit dem Ausnahmezustand. Menschenrechte wurden beschnitten, die Medienfreiheit eingeschränkt. Treffen können die repressiven Maßnahmen des Staates jeden. Hunderte Menschen werden in El Salvador jeden Tag ohne Haftbefehl von der Polizei festgenommen. Religiöse, Studenten oder einfach junge Männer, die nur ein Tattoo tragen, das mit den Banden in Verbindung gebracht wird. Lange Zeit hatte zumindest noch die Kirche Freiräume, doch mittlerweile stehen auch Pastoren im Visier der Sicherheitsbehörden. Anne Demmer über eine autoritäre Politik, die in der Bevölkerung auf Zustimmung stößt.
Eine schmucklose Baptistenkirche. Von außen sieht sie aus wie ein gewöhnliches Haus. Irgendwo in einem armen Viertel in San Salvador. Auf einer kleinen Tribüne steht ein Mikrofon. An der Wand hängt ein Plakat, auf dem mit großen weißen Lettern »Jesus is King«, »Jesus ist der König« geschrieben steht. An normalen Tagen würde aus dem Keller der Duft von frischem Brot den Kirchensaal durchdringen. Doch dieser Tag ist kein normaler Tag, denn die anhängige Bäckerei ist bis auf Weiteres geschlossen. Es war ein Samstag, erinnert sich Juan, der seinen eigentlichen Namen lieber nicht nennen will.
Als ich nachmittags hier in die Kirche kam, waren alle weg. Die Polizei hatte sie bereits mitgenommen. Ich bin praktisch der Einzige, der übrig geblieben ist.
Acht junge Männer hatten in der Bäckerei gearbeitet. Ehemalige Bandenmitglieder, Aussteiger, die in der Kirche Unterschlupf gefunden haben. Ein Projekt, das die Kirche bereits 2012 ins Leben gerufen hatte, erzählt der Pastor. Auch er will lieber anonym bleiben. Die Situation im Land sei angespannt. Auch Kollegen, Pastoren seien bereits verhaftet worden.
Wir haben hier eine Übergangsunterkunft für junge Männer eingerichtet, die aus der Haft entlassen werden, die christlichen Glaubens sind und nicht wieder auf die Straße und noch weniger in die Bandenstrukturen zurückkehren wollen. Zwischendurch hatten wir hier 25 Jugendliche, junge Männer. Viele haben außerhalb der Banden keine Familie mehr, zu der sie zurückkehren könnten. Für einen jungen Mann, der frisch aus dem Knast kommt und das Bandenleben verlassen will, ist es eine sehr schwierige Situation. Viele leiden unter der Stigmatisierung aufgrund ihrer Vergangenheit.
Und die lässt sich nicht so einfach wegradieren. Die martialischen Tattoos, die teilweise die nackte Kopfhaut bedecken, den Hals, die Hände, die Arme, sogar das Gesicht, zeigen unmissverständlich, zu welcher der marodierenden Bande sie einmal gehörten. Zu den Mara Salvatrucha, MS-13 oder Barrio 18. Die Tattoos reichten für die Sicherheitskräfte schon als Grund für ihre Verhaftung.
Natürlich müssen diejenigen, die eine Straftat begangen haben, verhaftet werden. Die Behörden interessiert aber gar nicht, ob sie ihre Strafe schon abgesessen haben. Sie legen noch nicht einmal einen Haftbefehl vor.
Juans Tattoos sind kaum noch zu erkennen. Die Zahlen, die er zwischen den Fingern als Zeichen seiner Zugehörigkeit zur Bande Barrio 18 eingebrannt hatte, sind fast gänzlich verblasst. Weitere auf dem Oberschenkel und auf einer Wade sehen aus wie Schmutzflecken. Über Jahre hat er die Tattoos nach und nach weglasern lassen. 15 Jahre hat er der Bande angehört. Er war 14, als er sich ihnen anschloss. Er hat gemordet und dafür 10 Jahre im Knast gesessen. Dort hat er sich mit Dutzenden von der Bande ab- und der Kirche zugewendet. Sie habe ihm eine neue Chance gegeben. Seine Gesichtszüge sind weich, seine Haare kurz geschoren. Er trägt ein gelbes Poloshirt und Jeans. Der 39-Jährige lebt mittlerweile in einer Wohnung außerhalb der Kirche. Er hat geheiratet und würde gerne Kinder bekommen, erzählt er lächelnd.
Por dos años estuve viviendo aquí.
Ich habe 2 Jahre hier in der Kirchenunterkunft verbracht und war schnell im Leitungsteam der Bäckerei. Obwohl ich gar keine Erfahrung hatte, aber ich habe das mit der Verwaltung und den Abrechnungen schnell gelernt. Die Bäckerei bedeutet mir sehr viel. Sie ist ein Teil von mir geworden.
Nach wie vor werden jeden Tag hunderte Menschen festgenommen. Auch in diesem Moment fährt ein Pickup der Sicherheitskräfte durch die Straßen des Viertels. Mehr als 27.000 mutmaßliche Bandenmitglieder wurden verhaftet. Vor den Gefängnissen in San Salvador haben sich lange Schlangen gebildet. Vor allem Mütter, Ehefrauen suchen verzweifelt nach ihren Söhnen, den Männern. Doch Informationen dringen kaum nach außen, beklagt Ruth Lopez von der Menschenrechtsorganisation Cristosal. Grundrechte würden systematisch verletzt. Auch die Unabhängigkeit der Richter sei nicht garantiert.
Weil die Richter, die die Leute freilassen, beschuldigt werden, die Banden zu unterstützen. Dazu kommt ein weiteres Problem. Eine unschuldige Person, der die Staatsanwaltschaft nicht nachweisen kann, dass sie an einer Straftat beteiligt war, sollte eigentlich freigelassen werden. Aber hier ist das Problem, dass sie nach den 15 Tagen häufig nicht entlassen werden, sondern dass nun 6 Monate bis zur nächsten Anhörung vergehen können.
Eine existenzielle Bedrohung. Sie verlieren ihre Jobs. 80% der Salvadorianerinnen und Salvadorianer unterstützen den autoritär regierenden Präsidenten Nayib Bukele, der sich täglich mit neuen Gefangenen brüstet. Der Hass auf die Banden ist groß. Auch der 35-jährige Alfredo Hernandez befürwortet die Politik der harten Hand der Regierung. Über 2 Jahre musste er $100 Schutzgeld im Monat an eine Bande bezahlen.
Es gibt viele Menschen hier, die einen Familienangehörigen durch die Gewalt der Banden verloren haben oder auch Leute, die wie ich erpresst wurden. Dass diese Menschen nun in den Knast wandern, gibt mir Frieden.
Die Verhaftung von Unschuldigen nimmt er billigend in Kauf. Der Pastor der kleinen Gemeinde in San Salvador befürchtet, dass der Ausnahmezustand immer noch weiter ausgeweitet wird.
Wir glauben nicht, dass mit dem Gefängnis allein die Gewalt im Land bekämpft werden kann. Jetzt landen die jungen Menschen, mit denen wir über Jahre gearbeitet haben, die bereits 10, 20 Jahre ihre Strafe abgesessen und mit unserer Hilfe sich wieder in die Gesellschaft integriert haben, erneut im Knast.
Die Perspektivlosigkeit, die Marginalisierung der jungen Männer, die Grundprobleme würden dadurch nicht gelöst. Staatliche Resozialisierungsprogramme gibt es nicht. Juan verlässt kaum noch seine Wohnung.
Mir ist sehr bewusst, dass ich jederzeit von den Sicherheitskräften aufgegriffen werden kann. Aber ich glaube an Gott und ich vertraue ihm. Ich verliere nicht den Glauben daran, dass die Bäckerei wieder aufmachen wird.
Derzeit sieht es allerdings nicht danach aus.
In El Salvador sind tausende junge Männer hinter Gittern, Anne Demmer über den ausufernden Kampf gegen die grassierende Bandengewalt. Wenn Brasilien am 2. Oktober einen neuen Präsidenten wählt, geht es aus Sicht vieler Brasilianer nicht nur um eine politische Richtungsentscheidung, sondern um die Zukunft der Demokratie im Land. Der rechtsextreme Amtsinhaber Jair Bolsonaro, so die Sorge, könnte eine mögliche Wahlniederlage nicht anerkennen. Wie sein politisches Vorbild Donald Trump in den USA hat Bolsonaro bereits damit begonnen, Zweifel am Wahlsystem zu schüren. In den Umfragen galt Bolsonaro lange Zeit als abgeschrieben, aber zuletzt hat er wieder Boden gut gemacht. Sein Herausforderer Lula da Silva ist nicht nur sprichwörtlich ein alter Bekannter. Der 76-jährige Lula war bereits bis 2011 Staatspräsident in Brasilien und will es nach einer Haftstrafe nun noch einmal wissen. Anne Herberg über einen Wahlkampf, der ebenso polarisiert wie umkämpft werden dürfte.
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de povo heróico brado redundante.
Es war ein bewegender Moment, als zum Wahlkampfauftritt die brasilianische Nationalhymne angestimmt wurde. Jene Nationalhymne, die genau wie die Nationalfarben Grün und Gelb in den vergangenen Jahren zu einem ideologischen Statement geworden ist. Nämlich für die rechte Bolsonaro-Regierung. Doch an diesem Abend steht ein anderer Mann auf der Bühne. Seine rauchige Stimme ist weit über Brasilien hinaus bekannt.
Querida companheiros e companheiros.
Genossen und Genossinnen, was uns heute hier zusammenführt, ist mehr als ein politischer Auftritt. Es ist ein Aufruf an Männer und Frauen aller Generationen, aller Schichten, aller Religionen und Rassen. Ein Aufruf, gemeinsam für unsere Demokratie zu kämpfen, sie zurückzugewinnen und unsere Souveränität wiederzuerlangen. Lula da Silva, Brasiliens Ex-Präsident. Geboren als Arbeiterkind, begann er hier im Bundesstaat São Paulo als Gewerkschaftsführer seine Karriere. Bei den Wahlen im kommenden Oktober will er erneut kandidieren. Mit inzwischen 76 Jahren und im Team mit Gerardo Alckmin als Vize, einem ehemaligen Kontrahenten vom rechtskonservativen Flügel. Vamos Juntos por Brasil heißt ihr parteiübergreifendes Bündnis Gemeinsam für Brasilien. Man könnte es auch so lesen, gemeinsam. Gegen Bolsonaro.
Sim, queremos unir os democratas de todas as origens e matizes.
Ja, wir wollen Demokraten aller Herkunft und Schattierungen vereinen, um der totalitären Bedrohung, dem Hass, der Gewalt, der Diskriminierung und der Ausgrenzung, die auf uns lasten, zu begegnen und sie zu überwinden. Es geht dabei auch um sein Erbe. Brasilien stehe am Scheideweg, erklärte Lula. Es müsse entscheiden, ob es ein Land der Demokratie oder des Autoritarismus sein wolle. Eines, das Bildung hochhalte und Umweltschutz oder Gewehre und Verwüstung. Ein polarisierter Wahlkampf ist damit eingeläutet. Politologe Matthias Alencastro von der renommierten Universität UFABC im Bundesstaat São Paulo warnt aber davor, die Kandidaten in das Schema links gegen rechts zu pressen. Lula präsentiert sich als Kandidat der nationalen Versöhnung. Tatsächlich geht es hier um die Wahl zwischen einem Kandidaten, der seit 40 Jahren in der Politik ist und immer Respekt für die demokratischen Institutionen bewiesen hat, und auf der anderen Seite ein Kandidat, der wiederholt seine Verachtung für die Institution zum Ausdruck gebracht hat. Und deswegen ist diese Wahl so wichtig. Nur ein Beispiel, die Klimapolitik. Die ist unter Bolsonaro komplett aus dem Ruder gelaufen. Die Abholzung ist so hoch wie noch nie. In diesem Sinne hat diese Wahl in Brasilien auch globale Auswirkungen. Lula steht, zumindest für seine Anhänger, für eine goldene Vergangenheit und für ein Brasilien, das weltweit geachtet wurde. Während seiner Präsidentschaft zwischen 2003 und 2011 galt Brasilien als Land der Zukunft. Die Wirtschaft boomte dank hoher Rohstoffpreise, man freute sich auf die Fußball-WM und Millionen schafften den Ausstieg aus der bitteren Armut. Gleichzeitig aber blühte die Korruption, nicht nur, aber eben auch in Lulas Arbeiterpartei. 2018 wurde der Ex-Präsident selbst wegen Schmiergeldzahlungen und Geldwäsche verurteilt. Statt schon damals bei den Wahlen anzutreten, wanderte Lula ins Gefängnis. Und ein gewisser Bolsonaro zog in den Präsidentenpalast ein. Lula spricht bis heute von einem politischen Prozess. Ein Richter am obersten Gerichtshof hob im März vergangenen Jahres dann auch alle Urteile gegen den linken Ex-Präsidenten auf. Würde Brasilien morgen abstimmen, dann läge Lula weit vor Bolsonaro. Auch dank der jungen Brasilianer. Unsere aktuelle Regierung ist schlimm. Der Amazonas brennt, hunderttausende Pandemietote, zunehmende Inflation. Wen kümmert's? Ich wähle alles außer Bolsonaro. Doch sei es weit zu früh, Bolsonaro abzuschreiben, sagt Politikwissenschaftler Alen Castro. Gerade in den von der Agrarindustrie geprägten Gebieten im Mittleren Westen oder bei den evangelikalen Gemeinden habe der Präsident immer noch einen großen Rückhalt. Und für 37% bleibt Lula einfach unwählbar. Der 58-jährige Gitzen Costa Santos gehört dazu. Was wir hier nicht wollen, ist, dass erneut passiert, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich will nicht, dass Brasilien zu einem zweiten Venezuela wird. Und auch nicht, dass andere Länder uns den Amazonas wegnehmen. Derweil hat der amtierende Präsident Jair Bolsonaro immer wieder Zweifel an der Verlässlichkeit des elektronischen Wahlsystems Brasiliens gestreut. Experten befürchten, dass er sich ähnlich wie sein Vorbild Donald Trump in den USA weigern könnte, eine Niederlage bei den Wahlen einzugestehen.
Im Oktober wählt Brasilien einen neuen Präsidenten. Der Wahlkampf dafür hat gerade begonnen. Anne Herberg über das Duell Bolsonaro gegen Lula da Silva. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.